Du Christoph, hast du schon einmal fermentiert?
Ich persönlich?
Ja.
Nein, ich habe noch nie fermentiert. Ich habe nur eine grobe Ahnung, ganz grobe Ahnung, was das ungefähr sein könnte und welche Lebensmittel fermentiert sind. Mir fällt die Sojasauce ein.
Ja, oder Kimchi.
Oder Kimchi zum Beispiel. Ich habe es weder selber gemacht, noch habe ich viel Ahnung, aber ich esse es gerne.
Was isst du gern? Fermentiert das?
Also ich bin ein großer Fan von Sojasauce.
Okay.
Weil ich also gern asiatisch esse.
Bist du ein Umami-Mensch?
Ich bin quasi selbst der Umami.
Ich verstehe. Na, dann trifft es ja wunderbar, dass wir heute schon wieder beim Lukas Nagel im Bootshaus am Traunsee sind. Der hat uns netterweise eingeladen. Der Kochcampus tagt heute hier.
Viele Leute, gell?
Eine Vereinigung von Produzentinnen, Gastronominnen und ganz vielen spannenden Leuten, ja, die sich selber fortbilden zum Thema Kulinarik. Und heute haben wir einen spannenden Vortrag gehört zum Thema Fermentieren. Und den Sanji werden wir jetzt gleich genauer dazu befragen.
Ich freue mich schon. Essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zietzere.
Ich bin der Sanjay Bösch aus Lustenau in Vorarlberg und betreibe das Unternehmen Bacterio Sapiens.
Wow.
Das klingt gefährlich. Bacterio Sapiens. Warum heißt das so und was heißt das?
Naja, weil Bakterien nicht gefährlich sind, auch wenn wir uns das im Westen so angeeignet haben. In anderen Kulturen sieht das anders aus und in DNA oder in Zellzahl sind wir mehr Bakterie als Mensch, deshalb Bacterio Sapiens.
Ich verstehe, okay.
Und was machst du eigentlich? Du hast einige Sachen mitgebracht, das heißt, wir haben den Eindruck, unsere Hörerinnen noch nicht. Woran arbeitest du als Alchemist?
Von Sauerkraut klassisch bis zu Kimchi und Kombucha, Sauerteigbrot, Tempeh, Natto, Misopaste, Sojasauce, es ist egal was. Ob das von hier kommt oder aus Fernost, alles was mit mikrobiologischer Transformation von Nahrung zu tun hat.
Du nimmst also Lebensmittel her, die am Feld wachsen und veränderst den Geschmack und auch die Haltbarkeit, wenn ich das richtig sehe, genau, durch chemische Prozesse.
Biochemische Prozesse. Wenn wir jetzt das irgendwo ganz einfach definieren wollen, dann reden wir von enzymatischer Aufspaltung unserer Nahrung. Was bedeutet das? Enzymatisch, Enzyme sind Proteine, die von Mikroorganismen geformt werden, die für jegliche Lebensform dieser Erde verantwortlich sind. Ein Samenkorn keimt mit Hilfe von Enzymen, ein Kompost verrottet mit Hilfe von Enzymen und alles dazwischen, was wir Leben nennen, passiert mit Hilfe von Enzymen.
Okay, das klingt einleuchtend. Aber was tue ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin einfach nur Konsumentin und wir haben in den ersten 5 Minuten schon so viele Fachbegriffe drinnen. Ich bin überfordert damit. Wenn ich jetzt fermentieren höre und eigentlich nichts damit anfangen kann, vielleicht schon mal irgendwo Kimchi auf der Karte bekommen habe, warum sollte mich fermentieren auch interessieren?
Genau, weil da, wo wir gerade hergekommen sind, dass alles Leben auf diesem Prozess stattfindet, dann betrifft das natürlich auch uns, weil jegliche Nahrung, die wir essen, egal ob sie gerade geerntet, gemolken oder geschlachtet wurde, wird enzymatisch zerfallen. Das ist der Lauf der Natur. Außer wir kochen es ab, pasteurisieren und töten einfach alles Leben darauf ab und halten es somit in einer Zeitkapsel fest. Oder wir lassen das Leben sich weiterentwickeln. Und das ist eben egal, ob das ein Sauerkraut ist oder ein Laib Brot, der aufgeht. Das ist alles die transformative Kraft von Mikroorganismen, die uns Nahrung beschert an der tagtäglichen Ordnung, ohne dass wir es vielleicht bewusst wahrnehmen. Wir können es natürlich sehr einfach bewusst steuern, indem wir einen Krautkopf zerschneiden, salzen und in ein Glas stopfen zu Hause und selber unser Sauerkraut machen.
Das ist auch fermentieren.
Das ist Fermentation.
Das kennen wahrscheinlich die meisten.
Genau, das ist lustigerweise, dass die einfachsten Prozesse eben, wie schon gesagt, ein Laib Brot, ein Sauerkraut, ein Bier und ein Haufen andere Dinge tagtäglich bei uns fermentiert werden, nur wir sehen den Prozess halt nicht, weil wir jetzt nicht im Handwerk selber drinnen stecken.
Mhm. Wir sind zu weit weg von der Lebensmittelerzeugung oft, oder?
Genau, richtig. Während all diese Dinge oftmals bei unseren Großmüttern spätestens noch Hand ein, Hand aus, Tag ein, Tag aus, jeden Tag praktiziert worden ist, um das Leben zu gewährleisten, ist es bei uns halt zum Konsumententum geworden.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man das beherrschen muss. Ja, also irgendwann fängt der chemische Prozess an und weiß ich nicht, ob der dann bis in die Unendlichkeit weitergeht, bis das Kraut komplett zerfallen ist. Du musst das irgendwann mal stoppen. Und du brauchst Erfahrung und Wissen, wie du den Einsatz der Bakterien kontrollierst. Also du bist der Dompteur der Bakterien, oder?
Genau, wir spielen mit großen Petrischalen in unserer Küche, wenn wir fermentieren. Und das Tolle jetzt gerade beim sogenannten milchsauren Gemüse, das ist die Einstiegsdroge für alle Leute, weil sie sehr, sehr einfach ist. Und da ist die Natur auf unserer Seite. Es will funktionieren. Gemüse fermentieren, egal ob das Sauerkraut oder Kimchi oder irgendwelche anderen Varianten, Salzgurken oder sonst was ist, es kommt auf 5 Arbeitsschritte herunter. Die lauten wie folgt. Schneiden oder in irgendeine Form bringen, salzen, quetschen, also mit den Händen drücken, dass Saft austritt, irgendwo hineinstopfen, verschließen, warten. Das sind die 5 Arbeitsschritte für jegliche Gemüsefermentation dieser Erde. Klar könnte man jetzt noch ins Detail gehen, infolge eines Workshops, was jeder dieser einzelnen Arbeitsschritte bedeutet und wie die ausschauen, aber wirklich, dass wenn man diese 5 Dinge beherrscht, kann man Gemüse fermentieren.
Ich hätte Angst, dass das zu gären beginnt.
Fermentation ist Gärung.
Gut.
Damit It's magic. Hätten wir das auch beantwortet.
Damit haben wir das auch beantwortet. Es entsteht also Alkohol.
Auch, weil jetzt, wenn wir von Gemüse zum Beispiel sprechen, reden wir überbegriffsmäßig von der Milchsäuregärung, weil die Milchsäurebakterien die Kapitäne des Schiffs sind, das wir gerade frachten. Aber in den Kajüten unten sitzen auch ein paar Hefen und ein paar andere Bacillusstämme, die die Ruder und die Kajüte und sonst was schmeißen auf diesem Flaggschiff Sauerkraut. Und somit haben wir verschiedene Komponenten, die erzeugt werden und auch Stoffwechselprodukte, also Gärgase, die heraus wollen eben. Und somit muss man auch diese irgendwo entflüchten lassen.
Kann sein, dass wenn ich jetzt in meiner Küche selber beginne zu fermentieren und da einfach auszuprobieren, das klingt ja recht trivial, was du beschrieben hast, also wird man nichts falsch machen können, aber kann mal passieren, dass das explodiert?
Wenn wir ein Glas komplett verschließen und wir haben natürlich hermetisch verriegelbare Dinge, egal ob das Drehverschlüsse oder Bügelgläser oder Weggläser sind, die lassen sich recht dicht machen. Im Normalfall lässt aber der Deckel ab einem sehr starken Überdruck, der früher oder später zustande kommt, irgendwann nach, im besten Fall. Aber
im Normalfall, ich habe Fragezeichen.
Im Normalfall soll heißen, eben normal lässt wirklich das Material nach, egal ob das ein Schraubverschluss ist oder ein Bügelglas, der Gummi. Aber natürlich kann es auch zu Überdruck kommen, der ein Glas platzen lassen kann, wobei nach 11 Jahren Fermentationspraxis, intensivster Fermentationspraxis, hat es mir noch kein Glas von fermentierendem Gemüse zerrissen. Weil, wie gesagt, sonst davor einfach anderes Material am Deckel nachlässt. Und wenn es halt doch stattfindet, was stattfinden kann, dann hatte vermutlich das Glas eine Spannung oder einen Mikroriss. Weil auch in den ganzen Feedbacks, die ich über 11 Jahre Workshops unterrichten bekommen habe, hat mir ein einziger Koch berichtet, dass es ihm ein Bügelglas vom fermentierenden Gemüse zerrissen hat. Also
es ist relativ safe.
Das ist eben eine der kleinsten Sorgen und eben, wie du sagst, es ist wirklich banal, trivial, einfach. Es ist die älteste Form, wie der Mensch gelernt hat, Dinge zu konservieren, neben Sachen in die Sonne zu legen. Nämlich irgendwo zu verbuddeln, bevor wir hypermodern, in Anführungszeichen gesetzt, hypermoderne Gerätschaften wie eben ein Bügelglas oder ein Schraubverschlussglas oder einen Tontopf hatten wir Erdlöcher, Baumstämme, Tiermägen, alles andere als erstens steril und zweitens hermetisch luftdicht verriegelt. Es geht hauptsächlich darum, die Masse, die wir fermentieren wollen, einigermaßen dicht zu packen, dass es im eigenen Saft gespeist ist und so gut wie möglich luftdicht verschlossen bleibt. Salz ist ein wichtiger Faktor, weil Salz uns hilft, durch Osmose Wasser zu generieren, Saft zu generieren, indem das Ganze eben dann gespeist ist und sich luftleer hält. Und zusätzlich hindert das Salz natürlich auch gewisse Keime, die wir nicht haben wollen, am Wachsen, bis die Milchsäurebakterien das Ganze übernehmen. Und da ist das Leben wieder auf unserer Seite. Milchsäuregärung will funktionieren.
Die passiert einfach. Braucht man bestimmtes Salz?
Salz kann man verwenden, was man möchte. In der Realität ist es natürlich so, dass naturbelassenes Salz das Beste für sowohl unseren Körper wie auch die kleinen Helfer ist, weil keine chemischen Rieselhilfen oder irgendwas beigesetzt worden sind.
Also kein Jod zum Beispiel auch, oder?
Das Jod selber wäre jetzt gar nicht so tragisch. Jodiertes Salz kann verwendet werden, wobei selbst da ein kleiner interessanter Faktor ist, dass das Jod, das auch in einem natürlichen Salz vorhanden ist, nicht so stark antibakteriell wirkt, als wie zugesetztes Jod, weil es halt oftmals in einer höheren Konzentration beigesetzt ist. Aber auch ein jodiertes Salz hat nicht so eine antibakterielle Wirkung, dass es die Milchsäurebakterien umbringt und aus unserem Gemüse nichts wird, sondern eben Fermentation, Milchsäuregärung will funktionieren, wie gesagt.
Fangen wir noch einmal bei der Basis an, bei der traditionellen, sagen wir mal so gänsefüßchen, österreichischen, zentraleuropäischen Fermentierung, ja. Sauerkraut, Salzgurkeln, ja, diese Dinge. Du machst aber auch Produkte oder produzierst Produkte, die anders und komplexer hergestellt werden, wenn ich das im Vortrag richtig gesehen habe.
Absolut. Während bei uns halt der Rahmen auch im Gemüse eher engmaschig ist, hat er auch historische Hintergründe, weil ich habe schon öfters mal Leute auf meinen Kursen gehabt, die dann auch schon gesagt haben, eben ja, Salzgurken oder grüne Tomaten, ah ja, das hat die Oma noch gemacht. Und spätestens ab dem Zweiten Weltkrieg, logischerweise überall, wo Krieg stattfindet, ist Kulturverlust. Und bei uns war es definitiv die jüdische Kultur, die ein großer Verlust war im Kulinarischen, weil überall, wo du hinschaust, wo jüdische Kultur gelandet ist, von hier aus und auch wo sie davor schon ansässig war, ist das Salzfermentieren, also das Einlegen in Salz anstatt wie bei uns in Essigsud, ist das der Goldstandard. Und auch in Europa, du musst eigentlich nur nach, sobald du Österreich verlässt und in Osteuropa gelandet bist, findest du Salzfermentation als Lebensmittelstandard viel mehr ansässig, während bei uns halt in der modernisierten, industrialisierten Nahrung der Essigsud und das Pasteurisieren sich durchgesetzt hat, weil einfach Lieferketten, lange Wege und dass das nicht anfängt, noch irgendwo rauszusafteln, weil Überdruck entsteht und es verändert sich. Also einfach die, ja, die Mühseligkeit von lebendiger Nahrung wurde ausgemerzt und weil eben in diesen anderen Ländern durch, in, sagen wir mal, Armut oder halt nicht so hohen Wohlstand das Lokalnetz viel, viel stärker aktiv ist und im Lokalnetz kannst du viel einfacher Lebendiges vertreiben, weil es geht vom Erzeuger zum Verbraucher und dann wird es verbraucht und nicht noch lange irgendwo in einem Regal rumstehen gelassen, bis es eventuell irgendwer braucht. Lange Rede, was ich auch mache, das war nämlich noch deine Frage, ich mache auch ostasiatische Fermente, nämlich vorwiegend Sojafermente. Also neben dem, dass im Gemüsesektor auch im Asiatischen viel mehr gemacht wird als bei uns, sind die Asiaten vor allem natürlich Meister der Sojafermentation und haben davon Sojasauce und Misopaste zum Beispiel, die Grundbausteine der Würze der Küche darstellen, über andere Sachen wie Natto oder Tempeh auch Grundversorgung von Protein aus Sojabohne erschaffen, weil wir können die Sojabohne natürlich einfach ganz normal kochen oder wie es in der modernen veganen Küche gerne gemacht wird, in irgendwelche Schnetzel verquanten, nur verschleudern wir dabei tatsächlich einen Großteil des vorhandenen Proteins. Mhm. Soll heißen, die mächtige kleine Sojabohne, keine Feldfrucht hat mehr Protein in sich geballt als wie die Sojabohne, nur wir müssen dieses Potenzial entfalten. Alleine kochen hilft ein wenig, aber verschiedene Kulturen darauf zu züchten, wie eben sogenannter Koji, eine Edelschimmelkultur, die aus Japan kommt, wobei ähnliche Pendants und verwandte Edelschimmel quer durch den asiatischen Raum verwendet werden, aus verschiedenen Gattungen, mit immer demselben Ziel. Wir wollen das Protein aufspalten, dabei natürlich unseren Netto-Proteinwert verbessern, den wir herausbekommen. So ist zum Beispiel von gekochter Sojabohne, von dem wir im Schnitt 60% des Proteins metabolisieren können, zu Miso automatisch 80% freigeschalten.
Kurze Frage, also es geht um die Nutzbarkeit für den Menschen bei der Verdauung.
Ja, das ist ein sehr großer Faktor.
Also einfacher verdauen, aus 1 macht 2, so ungefähr.
Nicht so hoch potenziell, aber ein Fünftel mehr alleine nur durch ja eine Schimmelkultur und ein bisschen Zeit. Und das ist so der grundlegende Minimumfaktor. Je mehr Zeit wir auf das Kontingent geben, umso höher wird der Faktor eventuell. Also so kann ein bis zwei oder drei Jahre gereiftes Miso vielleicht sogar 90% Nettoprotein uns freigeben oder 100, wer weiß es. Und letztendlich ist es auch sogar so, dass eben das Nettoprotein, das wir metabolisieren können, von unserem eigenen Metabolismus auch mit abhängt. Und da kommt auch das Spiel des Probiotischen, dass diese...
Das ist ja auch ein Schlagwort, das seit Jahrzehnten bei uns herumgeistert, eigentlich, oder?
Joghurt, gell?
Joghurt zum Beispiel, ja.
Genau, dass nämlich egal ob das ein Miso ist oder ein Joghurt oder ein Sauerkraut, wenn sie nicht pasteurisiert sind und mit guten Organismen, was das bedeutet, sagen wir noch gleich, gemacht werden, haben die zusätzlich einen bereichernden Effekt auf unsere Darmflora. Und neben diesem ganzen Wertigkeitsthema haben wir durch das Aufschlüsseln der Sojabohne eine Geschmacksexplosion, die davor nicht da wäre, nämlich dass die sogenannte Glutaminsäure aus dem Protein freigegeben wird. Gleich wie bei Käsereifung oder Fleischwaren, die abgehängt werden, haben wir das weltberühmte Umami.
Noch eine Frage. Der maßgebliche Unterschied jetzt ist allerdings, dass du zu einem Feldgemüse ein was Externes dazu gibst, nämlich den Schimmelpilz, oder entwickelt der sich auf jeden Fall?
Bei uns nicht, weil bei uns ist er nicht ansässig lokal. Es könnte hypothetisch irgendwelche Schimmel geben, die auf Ähren von Dinkel vielleicht wachsen oder auf eben Käferbohnenhülsen. Kann alles sein, das müsste man aber erst noch erforschen. Die Asiaten haben einfach irgendwann entdeckt, wenn sie ihren gekochten Reis in Reisstroh einpacken, dann wächst auf einmal da so ein fluffiger weißer Pilz drauf und der riecht dann süßlich und schmeckt eigentlich ganz gut. Ah, und dann mischen wir das Ganze noch mit Bohnen und Salz und quetschen sie in ein Fass. Also ich meine, die Gedanken, was die Menschen gehabt hatten, waren sehr interessant, definitiv.
Das heißt, das musst du importieren, aus Asien zum Beispiel, Schimmelpilzkulturen, um sie mit, weiß ich nicht, österreichischen Sojabohnen
zu vermengen
oder so irgendwie, oder?
Exakt. Und also in dieser Geschichte ist ja auch noch ein interessanter Faktor, wenn man jetzt die Sojabohne hernimmt, die ist bereits seit 1680 ungefähr bei uns gelandet durch einen deutschen Anthroposophen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Aber natürlich, die Sprachbarriere ist heutzutage ja noch groß zu diesen Kulturen mitunter. Also kann man sich vorstellen, 1680, das Wissen, wie mit dieser Bohne umzugehen ist natürlich nicht hier gelandet. Aber deswegen hat sich auch die Sojabohne bei uns als Mastfrucht entwickelt, anstatt uns selber damit zu versorgen. Und der positive Effekt der modernen Globalisierung definitiv das, dass erstens das Wissen bei uns landen kann und diese Kulturen, die wir halt einführen müssen. Aber zum einen kann man sie wie Saatgut mit ein wenig Geschick reproduzieren und sich selbst versorgen. Und ein Gedanke, den ich auch immer habe, eben in meinem Holobiontismus denken, dass eben das Ökosystem und das Leben sich anhand von jedem Einzelnen von uns mitwandelt. Wenn ich bei mir zu Hause anfange, Koji zu züchten und dann große Mengen verspurten Kojis hantiere und die Sporen fliegen in die Luft und fliegen nach draußen in die Natur und landen auf der nächstbesten Roggenähre, vielleicht fangen sich dann auch an, bei uns Koji-Sporen im Boden und auf den Feldfrüchten anzusammeln und wir können sie irgendwann in der Zukunft wilde ernten.
Aber es ist noch nicht passiert bisher?
Keine Ahnung, vor allem das müsste man labortechnisch untersuchen. Aber das sind die Dinge, die ich nicht für unmöglich halte und wie sich eben das Leben auf dieser Welt bewegt und wandelt.
Okay, also wir lernen, das eine ist, es ist eine super Sache, fermentieren, um Dinge haltbar zu machen, oder? Als Lebensmittel besser und länger zu nutzen, teilweise auch aus Lebensmittelresten wahrscheinlich nochmal genussfähige Lebensmittel zu machen. Das zweite ist, dass es offensichtlich auch sehr gesund für uns ist, diese Zubereitungs- oder Konservierungsart. Aber warum erlebt es jetzt gerade wieder so einen Höhenflug? Du bist ein Profi und du hast natürlich eine Exzellenz in deinem Wissen, aber man liest und hört sie an allen Ecken und Enden und überall kann man auf einmal Fermentiertes kaufen. Also sie sind in der Breite ein bisschen angekommen. Warum, denkst du, ist das so?
Das ist ein Erscheinungsphänomen der westlichen Zivilisation, definitiv. Während wir uns halt in eine Mysophobie, in eine Angst vor Mikroorganismen entwickelt haben durch die Entdeckungen von Louis Pasteur, wobei auch seine Worte waren, das Milieu ist wichtig, und nicht jeder Keim ist gleich schlecht und so, aber es ist einfach, und natürlich auch die Kontexte geschichtlich gesehen, dass es logischerweise an Hygiene gemangelt hat und in den Städten, wo halt Cholera und Pipapo, klar, war dann der Keim auf einmal der Feind. Das waren halt diese Entdeckungen da. Und somit hat sich in der westlichen Zivilisation eben die Angst vor diesen unsichtbaren Gefahren geformt, während in der ostasiatischen Kultur einfach eine Anerkennung für diese Lebensformen da war und ein Bewusstsein. Also es wurde von Anfang an einfach mit einem naturalistischen Gedanken an das Ganze herangegangen, dass Lebensformen da sind und wir müssen damit lernen, umzugehen. Kann man jetzt natürlich wahrscheinlich noch weit ausholen, und also ich bin dann nicht unangetan davon, auch zu denken, dass da christlicher Glaube mitunter ein bisschen mit dran schuld ist, dass bei uns das Paganistische, wie man es nennt, verloren gegangen ist. Und
aber jetzt kommt's wieder.
Genau, und der Grund, warum es wiederkommt, ist einfach der simple Fakt, dass wir jetzt langsam merken, wir haben uns ins Knie genagelt.
Inwiefern?
Nämlich, egal ob das Antibiotika oder andere pharmazeutische Mittel sind, Umweltgifte, die wir auf Felder spritzen oder in unser Trinkwasser kommen, oder ob das der alltägliche Stress ist, den sich ein Städter aussetzt, oder den Weißzucker und das Mehl und die genmanipulierten Dinge und bla bla bla. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Liste weitergeht. Alles Faktoren sind, die unsere Darmflora, unser sogenanntes Mikrobiom, angreifen. Und diese anderen Lebensmittel, genau welche sind, die uns eigentlich aufbauen.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die Antibiotika vielen Millionen Menschen auch das Leben gerettet hat.
Das stimmt natürlich. Nur wenn du sie wegen einem kleinen Huster verschrieben bekommst und das Woche für Woche, dann erzeugst du einen Teufelskreis, den du nicht mehr so leicht durchbrichst, wenn du ihn nicht stoppst. Weil das Ding ist ja nicht, dass das Antibiotika dir nicht was Gutes tut in einem Moment einer schweren Behandlung und irgendwas. Nur deine Darmflora und dein Mikrobiom ist in dem Moment auch angegriffen und geschwächt worden. Und das sind halt so Dinge, die man mit der Zeit dann draufgekommen ist. Ah ja, und dann kannst du auf einmal ein halbes Jahr später aus dem Nichts eine Glutenintoleranz entwickeln oder eine Laktoseintoleranz oder ein...
Ja, ich meine, wir werden diese Frage hier jetzt nicht ausdiskutieren, weil wenn du zwischen Leben und Tod schwebst, ja, ist mir meine Darmflora dann auch wurscht am Ende des Tages. Was ich eher interessant finde in diesem Zusammenhang ist, dass die Spitzenküche... Und letztendlich ist das ja hier auch ein Event, das tendenziell Leute anspricht, die schon sehr viel Wissen haben.
Der Kochcampus, hier treffen sich Köchinnen und Produzentinnen.
Genau. Ja. Ich finde interessant, dass die Spitzenküche beginnt, diese Prozesse aufzunehmen. Beim Fleisch auch zum Beispiel, ja, weil das gereifte Fleisch, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja auch befallen wird von Sporen und etc.
Also meine traditionelle Prozesse, die wir im Europäischen haben, wären da halt Salami oder abgehängte
ja, genau.
Schinken,
ja.
Wo es mitunter gezielten Einsatz von Sporen gibt, eben bei Salami, wobei gezielt in Traditionsgrotten, wo das stattfindet, ist das halt einfach schon in der Luft vorhanden und zieht mitunter auch welche an, die eigentlich auf der Schale wachsen und nicht unbedingt essbar sind, weil die Schale kommt danach ja weg, oder eben auch gereifte Käse, die verschiedene Patina aufweisen, die jetzt nicht zum Konsum geeignet ist, aber sie machen durchaus mit der Milch, die darin eingeschlossen ist, ein wahres Wunderwerk. Und ja, also
Schimmelkäse.
Ja, genau. Also klar, manche werden gezielt geimpft, wie Gorgonzola und die ganzen Rotschmierebakterien, die ja für jeden gereiften Hartkäse verantwortlich sind. Und aber eben, es gibt auch die wildere Variante, wo einfach Käse in verschiedene Erdgrotten eingelagert werden und das, was darin halt schon seit ein paar Jahrhunderten immer wieder reproduziert worden ist, von einfach der Milch, die reingekommen ist und was die Umgebung hergegeben hat, reproduziert wird. Und trotzdem etwas Essbares, wenn auch vielleicht fürs Auge und den ersten Eindruck Schreckendes erzeugt, doch etwas Essbares erzeugt.
Aber wie kann ich denn als Konsumentin, die sich jetzt nicht auskennt und so tief drinnen ist, wie du das bist, wie kann ich denn überhaupt unterscheiden, egal jetzt bei welchem Lebensmittel, was ist ein guter und was ist ein für mich nicht so guter Schimmel? Oder, weil du auch gerade beschrieben hast, sozusagen die Bakterien, die vielleicht eher draußen, die für die Reifung wichtig sind, aber die man nicht unbedingt konsumiert. Das ist jetzt schon sehr kompliziert, scheint mir. Wie kann ich mich da durchhandeln?
Ja, da sind wir auch wieder... Das eben, was ja mein Referendum war, der Holobiontismus. Und das ist etwas, was wir vorhin hatten mit der Darmdiversität oder auch die Gesundheit des menschlichen Körpers. Klar können wir unsere körperliche Gesundheit für eine Zeit lang schleifen lassen, aber gerade wenn es darum geht, wie können wir denn mit der Umgebung und vielleicht auch mit Inputs, die wir durch unsere Nahrung bekommen, besser umgehen, weil der Mensch hat über die unendliche Geschichte, die wir uns schon heranentwickelt haben, so viele Dinge gegessen und isst Dinge, die am einen Tag okay sind und am nächsten Tag kommt eine Studie raus, esst das bloß nie wieder oder ihr sterbt. Und am nächsten Tag kommt eine andere Studie raus, nein, wir haben gefunden, da war doch ein Stoff drin, wo doch wichtig war, weil es das Anion wieder ausgetilgt hat. Wir kommen ohne ein bisschen Kollateralschaden nicht davon. Und klar, soll jetzt nicht heißen, man soll einfach alles wild
das links... Das ganze Leben ist ein Kollateralschaden.
Exakt. Heißt jetzt nicht, dass wir wild links alles, was irgendwo verschimmelt ist, in den Mund stecken können. Klar. Aber es gibt gezielt eingesetzte Sachen und eben gerade wenn sie sich über Traditionen erhalten haben, ist es logisch, dass das funktioniert. Und wenn es ein Produkt ist, das in einem Supermarkt ist, ist es für die meisten Konsumenten auch klar, dass es funktioniert, weil es natürlich aus einer Industrie stammt. Wenn wir eben mehr in das Artisanale gehen, also Kleinmanufaktur und ja, althergebracht und kleinstrukturiert, sagen wir mal, da kann es schon auch ein gewissermaßen ein Vertrauensding sein und auch ein, was wir uns antrainiert haben und gewohnt sind zu essen. So gibt es ja zum Beispiel auch den Surströmming aus Schweden, diesen eingelegten Fisch, der von dem es 10.000 virale Videos gibt, wo Leute eine Dose aufmachen und sich anspeiben, weil er halt so bestialisch stinkt. Und für wen anders wäre das einfach offensichtlich nicht mehr essbar und für eine andere Bevölkerung dieser Erde ist das eine Delikatesse. Also da verschwimmen die Grenzen halt mitunter und man muss sich darauf berufen, okay, was hat mir die Oma erzählt, weil die hat doch noch ein gewisses Wissen in sich vielleicht, wo halt der moderne Wissenschaftler noch ein bisschen dran forschen muss, bis er dann den Faktor X herausgefunden hat, aber jahrhundertelange Replizierbarkeit spricht auch für sich.
Das bringt mich noch zu einer Frage, europäisches Lebensmittelrecht, weil du auch gerade angesprochen hast, die Hygienestandards und die Sicherheit. Ich kann mir darauf verlassen in Europa grundsätzlich, dass man sichere Lebensmittel kaufen kann. Wie sieht denn das Recht das Fermentieren? Also ist Fermentieren bei uns überhaupt so leicht möglich, um das dann auch verkaufen zu können? Oder ist es gedeckt durch unser Lebensmittelrecht oder ist es eher schwierig, weil du da Dinge tust, die irgendjemandem komisch vorkommen? Wie ist das?
Also der Vorteil ist, dass eben Fermentation nach wie vor der älteste Prozess ist, den es gibt und wie schon vorhin erwähnt, gewisse Prozesse bei uns ja auch hier sind, deswegen ist Fermentation natürlich kein Fremdwort. Es ist ja eben nur am Neuaufleben. Hätten wir Fermentation nicht entdeckt als Menschheit, gäbe es uns nicht. Und viele dieser neuen Produkte, die jetzt zwar da sind, ebenso die japanischen Geschichten, sind aber trotzdem keine Novel Foods beispielsweise, wie man sie nennt. Also wenn man irgendwas komplett Neues einführt und dafür auch noch 10.000 Euro Patent zahlen muss und so, weil die bereits durch halt Geschäftswege in den 70er, weil ich glaube die Grenze, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo 70er Jahre, wenn du es bis zu dahin eingeführt hattest, ist es kein Novel Food. Alles danach, irgendwann Mitte 70er oder so, ist ein Novel Food. Und deswegen muss man keine neuen Forschungen oder irgendwas beweisen, dass das jetzt essbar ist oder machbar ist und das ist im Gesetz verankert. Und vielerlei Sachen sind sogar landwirtschaftlich, gesetzlich verankert. So ist zum Beispiel, ja, fermentierter Most ist ein Urprodukt, obwohl ja ein Prozess daran stattgefunden hat, aber laut landwirtschaftlichem Gesetz ein Urprodukt. Und eben auch Sauerkraut, soweit ich weiß, sogar ein Urprodukt, weil es ist nichts anderes als wie ein bisschen Salz ans Kraut gekommen und ein bisschen Zeit. Eben, also die Richtlinien sind da, nur es passiert natürlich jetzt eine Entwicklung, die es davor noch nicht gab, dass eben, während halt das Miso und die Sojasauce bislang aus Asien importiert worden ist und da die Prozesse eben auch wieder für manche Lebensmittelkontrolleure von unserem Standard erschreckend aussehen würden, aber trotzdem hat man es halt schon eingeführt und man vertraut darauf, ja, das passt eh. Und jetzt ist halt auf einmal der Kontext da, ja, bei uns passiert das auch und eben gleich wie eine Käsegrotte in Italien oder eine Serrano-Grotte in Spanien, die teilweise ein bisschen wild ausschauen kann, kann auch ein Miso-Fass oder ein Sojasoßen-Fass eine Patina aufweisen, die halt ja bunt ausschaut, aber dem Prozess nichts macht.
Und für uns vielleicht noch ungewöhnlich ist teilweise, oder?
Ja. Das heißt aber auch, dass alle Produkte, die du produzierst und verkaufst, den Anforderungen des europäischen und österreichischen Lebensmittelrechts natürlich genügen.
Ja, also es geht zumindest durch das Lebensmittellabor bei der Behörde und die gängigen Schadorganismen, auf die geprüft werden, sind nicht vorhanden. Sprich, es ist essbar. Aber ja, es ist eine Lernkurve oder ein potenzieller Lernprozess dafür. Nicht nur mich, auch ich, der mich seit 11 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Jede einzelne Charge, die ich mache, ist ein Lernprozess, weil ich zwar 3 Monate in Japan verbracht habe und vor Ort Prozesse studiert oder halt erlebt und aufgesogen habe und versuche, sie zu replizieren. Trotzdem gibt es keine Referenzwerte bei uns und das ist das Leid des Pioniertums. Ich bin halt der dafür da ist und das mit ein paar anderen natürlich. Ich bin ja nicht der Einzige. Es gibt ja eben die Luffy-Fermente und quer durch Europa verschiedene kleine Firmen, die langsam den Kopf aus der Erde stecken. Aber ja, es entsteht gerade ja schon auch, die Lebensmittelbehörden sind am Lernen. So ist es halt auch, dass sie bei uns zum Glück, also die bei mir sind sehr offen und neugierig. Das freut mich auch. Aber trotzdem sind sie dann teilweise ab einem Beutel, der halt von Fermentation ein wenig aufgebläht ist, doch kurz mal ein wenig skeptisch. Aber halt, ja, Fermentation kommt ohne Gärgase halt nicht aus. Deswegen bläht es auch einen Beutel auf, wenn man darin fermentiert.
Das ist ein gutes Stichwort. Du hast uns ja da eine Menge an Produkten von dir mitgebracht. Da steht eine ganze Menge an Flaschen, teilweise sogar mit Wachs versiegelt und Gläsern. Sag uns doch bitte zum Schluss nochmal ganz kurz, unsere Hörerinnen sehen es ja nicht, was du uns da mitgebracht hast.
Ja, also das Thema heute war ja vor allem auch auf diesen ganzen Misopasten, Sojasoßen, Koji-Fermenten als Überbegriff, also Dinge, die uns Würze ins Leben bringen. Und ich habe 3 verschiedene Misos aus verschiedenen Grundsubstraten. Also um das ganz kurz knapp zu erklären, Miso bedeutet eine fermentierte Bohnenpaste aus einer Getreidebasis und einer Hülsenfrucht. Traditionell gesehen war das immer Reis oder Gerste und Sojabohne im japanischen Bereich. Man kann aber dem Schimmel, dem Koji, ist es komplett wurscht, ob das Kohlenhydrat, das er verdauen soll, Hafer oder Buchweizen oder Hirse oder Reis ist. Und von der Hülsenfrucht ist es ihm auch wurscht, ob er Sojabohnen oder Käferbohnen oder Erbsen bekommt. Es geht rein um die Enzyme, wie wir es ganz anfangs mal gehört haben, die der Schimmel für uns erzeugt, die danach die enzymatische Aufspaltung erledigen. Ja, und eben an diesem einen Glas kann ich auch das Thema Gärgas vielleicht exemplifizieren. Nämlich, ich habe hier ein Miso.
Passiert jetzt was, wenn du das öffnest?
Nur Achtung, genau. Das ist die Panorama-Suite.
Ich habe extra einen Untersetzer dabei und es passiert nichts Schlimmes. Aber eben, vielleicht können wir einen akustischen Eindruck von Gärgas darbieten. Achtung. Naja, das war jetzt eigentlich, das war nur der Deckel, der ein bisschen das Miso hochgedrückt hat.
Es hat nicht so richtig geploppt, gepoppt.
Davor für Effekt.
Ja, nein, aber das war jetzt auch nur, also es war eine hypothetische Idee, dass es vielleicht funktioniert. Ich habe dieses Miso aus Azuki-Bohnen und Vollkornreis gestern abgefüllt für eben zum heute mitbringen. Und innerhalb der Fahrt hierher, 4,5 Stunden und die Nacht im Auto gestanden, also eigentlich eher verhältnismäßig kühl gelagert, hat es mir mittlerweile angefangen, Saft herauszuquetschen und den Deckel zu heben beim Öffnen.
Oh, okay. Deswegen war unten der Saft, oder?
Deswegen ein bisschen Saft drunter und
es lebt.
Genau, das ist das Ding, was ich auch gemeint habe, warum diese Prozesse bei uns eigentlich aus den Lebensmittelgeschäften rausgeflogen sind, ist nicht, weil sie nicht haltbar sind oder nicht nützlich und wertvoll wären, weil eben sie sind sehr, sehr wertvoll. Aber eben, sie sind lebendig, sie verändern sich, sie sprechen ab und zu, nämlich und wenn man dem Sprechen nicht nachgeht, sprich den Deckel mal öffnet, dann fängt halt auch an, Flüssigkeit auszutreten und es gibt da Sauerei. Oder eben, wie du gefragt hast, im Fall von Gläsern normalerweise keine Explosionen, wobei, wenn wir von Kombucha zum Beispiel sprechen oder gegorenen Getränken, da sind Explosionen durchaus ein Thema. Okay. Das ist ja auch mitunter der Grund, warum viele Kombucha-Produzenten, die kommerziell weltweit verschicken, wollen keine Namen nennen, das Zeug pasteurisieren müssen, weil sonst würde jeden Tag an irgendeinem Supermarkt eine Putzfrau keine Freude haben.
Aber das widerspricht dann ja wieder ein bisschen dem ursprünglichen Gedanken eigentlich, oder? Zumindest klingt das für mich so. Du, was haben wir da noch? Das ist Shoyu.
Shoyu, genau. Und zwar, Shoyu ist einfach nur der japanische Begriff für Sojasauce. Und Sojasauce wird eben in Ostasien quer durch die Bank produziert. Und wie es bei uns halt Hausrezepte für die Sachertorte gibt, so gibt es halt in Asien verschiedene Methoden, die Sojasauce zu gestalten. Shoyu aus Japan wird immer aus der Basis gerösteter Weizen und Sojabohne erzeugt. Auch wieder der Kochi, dieser Edelschimmel, ist der Katalysator. Und neben dem Katalysator Kochi ist die Hauptzutat Zeit. Also deswegen ist auch bei meiner Zutatenliste angeführt, gemacht mit Liebe, Hingabe und Zeit. Weil eine Sojasauce, die natürlich reift und nicht mit Hilfe von irgendwelchen künstlichen Beschleunigern wie geregelte Temperaturkammern oder Druck oder Zusatz von Chemikalien tatsächlich auch gemacht wird, braucht eine Sojasauce ein Jahr.
Die Sojasauce schaut wesentlich heller aus als die, die wir so aus dem Supermarkt kennen. Es schaut eigentlich aus so wie Starkbier, wie belgisches Starkbier.
Stimmt, eine bräunliche, hellbräunliche Farbe.
Also, und zwar die Farbe einer Sojasauce kommt zum einen vom Röstgrad des Getreides, wo darin landet, ein Faktor. Und ist tatsächlich eine eben Lernkurve. Eine Errungenschaft der letzten Sojasoßensaison bei mir, wo ich drauf gekommen bin, der Weizen sollte eher Richtung Kaffee geröstet sein, als wie gut gebackenes Brot. Eben, also ich habe nämlich letzten Januar eine Sojasauce angesetzt mit stark geröstetem Weizen und die hat innerhalb von einem Monat mehr Farbe als wie die 2,5-jährige, die dasteht. Und dann aber eben Faktor Zeit. Neben dem, dass das ganze Aufspalten dieser eben Proteine stattfindet und überhaupt die Geschmacksfindung, wie auch ein Wein seinen Geschmack ja über die Zeit findet und Dinge zusammenkommen, ist es auch bei der Sojasauce nicht anders, dass ein gewisser Zeitrahmen eingehalten werden soll, damit überhaupt das entsteht, was entstehen soll. Und darüber hinaus, wenn wir jetzt eben sogar auf 2,5 Jahre gehen, anstatt das Minimum von einem Jahr, entsteht halt mehr Tiefe, mehr Nuance oder mehr Rundheit, gleich eben wie beim Wein, dass wenn der Wein halt erst ein Jahr ist, vielleicht schon spielen kann und interessant ist, aber einfach nur ein bisschen scharf oder ein wenig, ja, eben, er ist noch in der Pubertät. Das ist bei Sojasauce nicht anders, heißt nicht, dass eine halbjährige Sojasauce nicht gut sein kann. Es ist einfach anders. Und um eben das Farbthema noch ganz zum Abschluss zu bringen, Maillard-Reaktion ist das Zauberwort. Maillard-Reaktion ist das biochemische Verbinden von Proteinen und Zuckern. Das ist das Gleiche, was bei euch passiert, wenn ihr irgendwas erhitzt. Also egal, ob das eure Kruste am Brot ist oder eben das Bräunen des Fleisches oder des Gemüses beim Anbraten, das ist Maillard-Reaktion. Da wird sie durch Hitze erzeugt und deswegen schlagartig und sehr schnell. Und wenn man es biochemisch macht, eben einfach die Zeit, die Dinge gestalten lässt, dann passiert Maillard-Reaktion auch, aber sehr, sehr, sehr langsam und temperaturabhängig, weil ich in einem verhältnismäßig kühlen Milieu arbeite. Wenn wir jetzt Asien hernehmen, wo viele Sojasauce ja gemacht wird, reden wir von beinahe schon tropischen Bedingungen in manchen Gegenden oder zumindest ein wenig darüber, also verhältnismäßig wärmer, keine Winter, die auf doppelstellige Minusgrade mitunter gehen. Deswegen ist meine Maische in einem kälteren Dauerzustand als woanders und reift daher anders und langsamer. Und wenn wir es wieder mit dem Wein vergleichen, da kommt das Terroir ins Spiel. Also meine Sojasauce, auch wenn ich den gleichen Edelschimmel verwende wie in Japan, selbst wenn ich dieselben Sojabohnen anbauen würde, würden die natürlich durch die Erde, aus der sie wachsen, sich schon verändern etc. Und so ist jedes einzelne Puzzleteil dieser Produkte ein entscheidender Faktor darüber, was am Schluss dabei rauskommt.
Mhm. Ursula.
Spannend.
Sehr, sehr spannend. Ich finde die Spanne von traditioneller Behandlung von Lebensmitteln, Sauerkraut zum Beispiel, bis zu Misopasten sehr, sehr interessant. Ja? Und ich finde es auch witzig, dass das jetzt so stark auch in die Küche einfließt und bei der Spitzengastronomie eigentlich beginnt.
Und was wir heute ja schon gehört haben, dass es ja interessant ist, weil es Geschmack bietet, die diversen Lebensmittel, die du hier mit hast, weil es Geschmack bietet für eine zunehmend pflanzliche Küche, wo oft der Umami-Geschmack, das, was vielen am Fleischigen quasi schmeckt, obwohl man es vielleicht gar nicht benennen kann, dort fehlen könnte oder schwerer zu erzeugen ist und damit sozusagen fermentierte Produkte ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Nicht uninteressant. Wirklich spannend. Christoph, du wirst auch einen Fermentierkurs machen müssen. Vielen lieben Dank für deinen Besuch und danke für deine Zeit.
Ich danke.
Vielen Dank.
Christoph, fermentieren, dein neues Lieblingshobby?
Ich finde es sehr interessant, ja, wenn man es selber machen kann. Das ist irgendwie so eine handwerkliche Tätigkeit, aber ich habe natürlich panische Angst, dass irgendwas daneben geht und die Bakterien außer Kontrolle geraten.
Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass es eigentlich kann ja nichts schief gehen, oder? Und ich meine, könntest du mal mit Sauerkraut beginnen?
Das traue ich mir gerade noch zu, ja. Aber mehr Essiggurkel, nein, ist nicht Essig.
Salzgurken.
Wir wollen ja Salzgurken machen und keine Essiggurken. Ja, war schon der erste Fehler von mir. Ich hätte Essiggurken gemacht, dann ich muss Salzgurken machen. Ja. Ganz wichtig, ja. Die komplexeren Sachen muss man einfach lernen. Das ist Alchemie.
Ja, aber interessant. Ich nehme mit, das eine ist, wir kommen wieder in eine Phase, wo wir wieder Lebensmittel versuchen haltbarer zu machen oder aus Lebensmittelresten teilweise auch neue Lebensmittel machen. Das war uns ja sehr lange Zeit wurscht, wenn wir im Überfluss gelebt haben und immer noch leben de facto. Und das andere ist, dass es eine Möglichkeit ist, fermentieren, sehr gesunde Lebensmittel und sehr verträgliche offensichtlich zu erzeugen, oder?
Ja, ich habe mitgekriegt, das ist offensichtlich einfacher für den menschlichen Organismus ist, die Proteine aufzuspalten, weil sie schon voraufgespaltet sind.
Ja, also ein bisschen so wie wir beim Brot auch gelernt haben, dass man ein bisschen vom hochindustriell schnell erzeugten Brot hin zum Sauerteigbrot mit der Ruhe gehen, wo einfach sozusagen die wilden Prozesse schon beim Produzieren passieren und nicht erst im Körper und deswegen wir sehr viel leichter damit umgehen können. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass Lebensmittel für sich vielleicht für uns nicht gut wären, sondern dass wir sie einfach oft falsch zubereitet haben in den letzten Jahrzehnten.
Anders. Würde ich einmal sagen. Und jetzt kommt wieder eine Welle von alten, traditionellen Methoden, die wieder neu entdeckt werden.
So ist es.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Gfrerer und dem Team Audio Funnel.